Hallo und herzlich willkommen zu Malore
und Malibu,
dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
und ich Jacqueline Sternheimer.
Jacqueline, da ist der Friedrich Merz gerade Bundeskanzler geworden, tritt vor den Bundestag und dann...
Ja, dann wird es sehr, sehr unangenehm, vor allen Dingen für uns ArbeitnehmerInnen.
Genau, da sind zwei Sätze gefallen, die uns wirklich umtreiben, aber nicht nur uns, die wurden auch in allen Talkshows besprochen. Seit Wochen diskutiert Deutschland über diese zwei Sätze.
Ja, und diese zwei Sätze lauten: Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten. Und dann weiter: Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können.
War energisch, klang nicht ganz wie Merz. Also wenn du Merz-Imitator werden willst, dann
bisschen runterfahren.
Musst du noch ein bisschen üben. Aber das war genau das, was er gesagt hat. Bloß die Frage ist, was steckt denn da eigentlich dahinter? Was meint er denn damit?
Ja, das kann ich dir verraten. Das hat er ja auch schon verraten. Er möchte nämlich von einer täglichen Höchstarbeitszeit zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit wechseln.
Klingt für mich nicht gut und nach einer Schnapsidee.
Mit der Meinung bist du auf jeden Fall nicht alleine, Christoph. Viele denken, dass das eine dumme Idee ist. Und einen, der das besonders gut erklären kann, warum das eine dumme Idee ist, den rufen wir jetzt mal schnell an.
Es ist noch gar nicht so lange her, da hat unser neuer Bundeskanzler Friedrich Merz seine erste Regierungserklärung im Bundestag gehalten. Und bei dem, was er da so erzählt hat, was er in den kommenden Jahren vorhat, da ist vielen von uns ganz anders geworden. Auch unserem Kollegen Thomas Hahl. Thomas ist erster Bevollmächtigter der IG Metall in Mannheim und hat in einer Pressemitteilung seinem Unmut Luft gemacht. Diese Pressemitteilung, die ist ungefähr in den vergangenen Wochen genauso oft zitiert worden wie die Regierungserklärung von Merz. Und weil der Thomas heute eigentlich schon mit einem Bein im Urlaub ist, aber der Flieger geht erst heute Abend und der Thomas hat auch so ein bisschen so eine verquere Vorstellung von Work-Life-Balance, jedenfalls was seine eigene Arbeitszeit angeht, haben wir ihn jetzt trotzdem noch schnell anrufen dürfen. Thomas, schön, dass du dir Zeit nimmst und hast du eigentlich alles schon gepackt?
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Nee, ich muss noch dann im Anschluss packen.
Oh je.
Wie sagt man so schön? Just in time.
Genau. Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten, sagt Friedrich Merz. Und der neue Bundeskanzler sagt auch, mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können. Da ist dir der Kragen geplatzt, könnte man so sagen. Was ist denn deine Antwort auf die Forderung des Bundeskanzlers?
Naja, dass diese These des Bundeskanzlers an der Realität völlig vorbeigeht und dass das mit dem, was wir in den Betrieben erleben, überhaupt nichts zu tun hat, zum einen. Und zum anderen ärgert mich, wie man über unsere Menschen redet in einem Standort Deutschland. Ich kenne kein anderes Land, in dem Politiker und Manager das Land so schlecht reden wie in der Bundesrepublik Deutschland. Und da hatte ich einfach nur eine pure Wut, als ich sowas hörte, weil das, wie gesagt, nichts mit der Realität in den Betrieben zu tun hat.
Merz denkt ja, dass wenn wir alle mehr und flexibler arbeiten, wir den Industriestandort Deutschland retten können, auch wenn du sagst, wir müssen ihn gar nicht so schlecht reden, aber jetzt mal davon abgesehen, wenn es darum geht, Industriestandort zu retten, dann würde ich behaupten, da haben wir hier eigentlich als IG Metall haben wir da mehr Erfahrung als er. Und vielleicht magst du uns mal erzählen, wie steht es denn um den Industriestandort? Du kannst es ja über Mannheim sagen. Wie steht es denn um den Industriestandort Mannheim und was macht ihr da, um den in eine gute Zukunft zu führen?
Was machen wir in Mannheim? Wir machen momentan eine Zukunftsoffensive. Das heißt, wir haben jüngst bei ZF Wabco in Mannheim einen Zukunftstarifvertrag abgeschlossen, in dem wir den Standort gesichert haben, in dem wir mit Innovationen vorangehen, mit Investitionen vorangehen. Das ist alles festgeschrieben worden in diesem Zukunftstarifvertrag. Und das bemängle ich in unserem Land, dass wir nicht mehr die Manager haben, die mit diesen Visionen vorangehen, dass wir nicht mehr die Politiker haben, die diese Rahmenbedingungen stellen. Und das ist das Manko, was wir haben. Und da versuchen wir in Mannheim, aber als IG Metall ja insgesamt, Leuchttürme zu schaffen und zu sagen, es geht voran in Mannheim, man muss nur wollen.
Genau, du sagst, man muss nur wollen. Das ist auch eine politische Frage, denn in vielen unserer Betrieben ist es gerade so, dass die Leute arbeiten wollen, aber nicht können, weil sie Kurzarbeit machen müssen, weil sie teilweise auf Geld verzichten und weniger arbeiten, weil die Auftragslage nicht da ist, weil die Rahmenbedingungen nicht da sind. Also sollte der Merz nicht eher da anpacken und sagen, okay, es steht zwar im Koalitionsvertrag zum Beispiel Industriestrompreis, aber bis jetzt haben wir noch nicht und das bringt viele von unseren Betrieben in Bedrängnis.
Genau das. Die Politik soll jetzt endlich die Rahmenbedingungen schaffen, soll endlich mal handeln und nicht nur reden und soll den anderen, wie zum Beispiel der IG Metall, die Profis in der Frage von Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Arbeit überlassen, die dann auch Ahnung davon haben. Also von daher, es ist jetzt notwendig, dass wir anpacken, aber wir dürfen eins nicht tun, dass wir die Menschen beschimpfen, weil sie es einfach nicht verdient haben. Die Menschen arbeiten, wenn man sie lässt. Und die Menschen machen einen guten Job in den Betrieben und da sollte man aufhören, sie zu beleidigen, weil das ärgert mich, wie gesagt, das habe ich am Anfang gesagt, massiv an der Stelle.
Ja, du hast ja dann auch Merz quasi eingeladen. Du hast gesagt, 3 Schichten bei John Deere, beim Benz oder auch im Büro mit fehlendem Personal. Kann man sich mal anschauen, gibt ein ganz anderes Bild ab. Was würde denn so ein Friedrich Merz erwarten, abseits des Bundestages im Schichtbetrieb? Wie sieht da eigentlich die Realität aus, Thomas?
Das würde mich echt mal freuen, wenn er diese Einladung annimmt, weil dann würde er feststellen, dass diese Jobs sehr knochenhart sind. Schichtarbeit ist nicht gesundheitsfördernd, im Gegenteil. Und wenn ich eben jahrzehntelang im Dreischichtbetrieb arbeite, im Wechselschichtsystem arbeite, dann macht das etwas mit mir und meiner Gesundheit. Und wenn ich dann diese Nebelkerzendebatten auch um längere Lebensarbeitszeit höre, dann würde Merz feststellen, dass selbst 45 Jahre arbeiten bis zur Rente viel zu viel sind. Und mehr als das wäre einfach nicht möglich. Und von daher glaube ich, würde so ein Politiker, wenn er das mal macht, aber nicht über wenige Tage, sondern mal über Wochen und Monate feststellen, dass die Realität hart ist, in den Betrieben zu arbeiten. Oder denken wir nur an Pflege und Gesundheit, wo ja 7 Tage die Woche gearbeitet wird. Dann würde er, glaube ich, eine Ernüchterung bekommen an der Stelle.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Diese ganze Debatte läuft ja auch unter dem, sag ich mal, Deckmantel der Flexibilisierung von Arbeitszeit. Wir in der IG Metall haben schon einige Instrumente geschaffen. Was wird denn da so angewendet in den Betrieben, um Arbeit flexibler zu machen?
Also wir haben in den Betrieben eine sehr, sehr hohe Dichte an Flexibilisierungsinstrumente. Beispielsweise, wenn die Auftragslage gut ist, arbeiten die Menschen länger. Sie arbeiten am Wochenende, sie arbeiten teilweise auch an Feiertage. Und die Zeit geht dann in ein Plusstundenkonto ein. Und wenn beispielsweise eine schlechtere Auftragslage ist, bevor Kurzarbeit kommt oder Beschäftigungssicherungstarifvertrag mit Verkürzung der Arbeitszeit, bleiben die Menschen zu Hause durch ihre eigene Plusstunde. Das bedeutet nichts anderes, dass ein Arbeitnehmer Geld in die Hand nimmt und Beschäftigungsschwächen überbrückt, nämlich mit seinem Gutzeitkonto. Und das würde bei einer Verlängerung der Arbeitszeit ja auch wegfallen. Also das heißt, wir haben durch Tarifverträge, durch Betriebsvereinbarungen sehr, sehr viel Flexibilisierungsinstrumente. Und das ist ein weiterer Punkt, der mich ärgert, weil wir in den Betrieben was ganz anderes erleben, als in der Politik diskutiert wird.
Ja, jetzt haben wir dich lang genug vom Arbeiten, um dann packen zu können, um dann in den Flieger zu steigen, abgehalten. Thomas, toll, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Vielen Dank, Thomas. Jetzt machen wir uns noch schnell neidisch. Wo fährst du hin oder wo fliegst du hin?
Es geht ein paar Tage auf die wunderschöne Insel Mallorca. Und das Thema ist mir eine Herzensangelegenheit und deswegen war es mir auch wichtig, den Termin heute wahrzunehmen. Ich danke euch.
Klasse. Thomas, danke dir und dann hoffentlich bald einen schönen Urlaub.
Jawohl, bis dahin.
Ciao.
Macht's
gut.
Ciao.
So, da hat uns der Thomas ja jetzt wirklich klar und deutlich gemacht, dass Merz' Idee eine doofe Idee ist und wenig mit der Realität zu tun haben, wie wir sie in unseren Betrieben erleben.
Tja, in den Betrieben erlebt nämlich der Thomas, dass oft das Gegenteil auch der Fall ist. Also in manchen Betrieben wird die Arbeitszeit gerne auch mal runtergefahren statt hochgefahren, jetzt zum Beispiel in Form von Kurzarbeit. Und er sieht, wir sind schon ganz schön flexibel, was die Arbeitszeit angeht in den Betrieben.
Genau, wir sind schon ganz schön flexibel. Was steht dazu eigentlich im Arbeitszeitgesetz? Was ist schon heute möglich? Und was macht es mit unserem Körper und unserem Geist, wenn wir mehr als 8 Stunden arbeiten und das auch noch dauerhaft? Das fragen wir jetzt eine, die sich damit auskennt und die hilft uns da jetzt mal ein bisschen weiter.
Wie viel wir arbeiten und wie flexibel, das ist nicht nur eine Frage des Willens, sondern auch des Könnens. Denn oft wollen und können wir einfach nicht. Da kommen uns politische Rahmenbedingungen in den Weg. Und dann ist es auch noch eine Frage der Gesundheit. Das alles, was jetzt kryptisch klingen mag, das wollen wir genauer aufdröseln. Und ein Glück, dass wir das nicht alleine machen müssen, der Christoph und ich, sondern einen Profi an der Seite haben, nämlich eine Kollegin, die in der IG Metall im Bereich Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz arbeitet. Das Thema Arbeitszeit ist auch noch ihr Steckenpferd. Daniela Tiefsander, schön, dass du uns heute hilfst.
Ja, super.
Ja, herzlichen Dank dafür, dass ich bei euch sein darf. Das freut mich sehr.
Wir sollen mehr und wir sollen auch flexibler arbeiten. Bevor wir jetzt aber über das Mehr sprechen, lass uns zuerst über das Thema flexibel sprechen. Das ist so ein Begriff, der immer erstmal cool klingt. Alles super flexibel, alles möglich, alles easy. Aber wenn ich in unsere Betriebe gucke, dann sind wir doch schon super flexibel. Also diesen klassischen 9-to-5-Job, der ist ja eigentlich oft die Ausnahme bei uns. Es gibt Schichten, es gibt Wechselschichten, es gibt Wochenendarbeit. Und da wird auch bei vielen regelmäßig über 8 Stunden gearbeitet, muss man jetzt mal sagen. Also sag mal, Daniela, was steht denn eigentlich im Gesetz zu diesem ganzen Thema?
Ganz interessant ist, warum es das gibt und was ist das Ziel dieses Gesetzes. Das ist nämlich erstmal die Gesunderhaltung der Beschäftigten. Also es geht da irgendwie nicht um irgendwelche abgefahrenen Ziele für Betriebe, auch nicht um Flexibilität im ersten Sinne, sondern es geht erstmal darum zu sagen, Arbeitszeit ist ein wichtiger Faktor für die Gesundheit. So, weil Arbeitszeit bestimmt darüber, wie lang ich arbeite. Das ist an sich eine Belastung und es gleichzeitig legt die Arbeitszeit alles andere fest, was ich bei der Arbeit mache. Egal, ob ich mit Gefahrstoffen arbeite, ob ich irgendwie Klimabedingungen ausgesetzt bin, ob es der Stress ist. All das wird ja festgelegt durch die Arbeitszeit. Deswegen ist die so wichtig für die Gesundheit der Beschäftigten und deswegen ist auch das Ziel des Arbeitszeitgesetzes. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das nur ein bisschen voranzustellen, weil das vergisst man manchmal und steht jetzt ja auch nicht.
Keine Sorge, da haben wir auch Fragen
in jedem
dazu.
Artikel. Oh je, ja gut, das habe ich befürchtet. Genau, und dann ist die Frage, was sagt denn das Arbeitszeitgesetz? Und da steht etwas ganz Wichtiges drin, was quasi das oberste Schutzziel ist, nämlich der 8-Stunden-Tag. Und da wissen wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auch sofort, der ist auch nicht vom Himmel gefallen. Da hat man ordentlich was für getan, dass da 8 Stunden stehen. Aber das ist erstmal das Schutzziel. Und jetzt denkt man sich, 8 Stunden, aber wir arbeiten im Betrieb doch auch mal 8,5. Ja, man kann ja auch mal ein bisschen länger arbeiten, wir arbeiten auch mal kürzer. Kürzer darf man übrigens eh immer nach dem Arbeitstag. Aber dann ist ja die Frage, gibt es denn da überhaupt eine Flexibilität, hast du gerade schon gesagt. Steht da überhaupt irgendwas drin?
Weil die 8 Stunden genauso auch in diesem Gesetz stehen.
Die stehen da drin, genau. Die stehen da drin als die Grundnorm. Und das ist auch wichtig und richtig. Aber man kann davon abweichen. Das steht übrigens auch schon so im Gesetz.
Aha.
Also da ist schon eine Flexibilitätsmöglichkeit drin. Und die heißt, man kann bis zu 10 Stunden am Arbeitstag arbeiten. Wenn, und dann kommen alle mit, jetzt kommt die Einschränkung, man das ausgleicht über einen Zeitraum von 24 Wochen oder 6 Monaten.
Das ist eigentlich ganz schön lang.
Das ist schon relativ lang. Also da steht nicht, ich muss es innerhalb der gleichen Woche ausgleichen oder so, sondern das ist ein relativ langer Zeitraum. Und man muss es auf die Werktage gesehen ausgleichen.
Hm.
Die sind in Deutschland Montag bis Samstag. Also da kann man wilde Rechenmodelle mitmachen, wie viel Flexibilität bis hin eben zu 10 Stunden am Arbeitstag damit möglich sind.
Okay, also das klingt für mich schon sehr flexibel. Da ist ja wirklich viel möglich. Was will denn der Merz jetzt?
Was sich Friedrich Merz mit dem Koalitionsvertrag vorstellt oder was da erstmal drin steht, was sie dann ja in einem Sozialpartnerdialog besprechen wollen, ist die Aufhebung dieser täglichen Begrenzung.
Also komplett?
Komplett, genau. Also sie wollen keine tägliche Höchstarbeitszeit mehr, sondern wollen stattdessen mit Rückgriff auf die EU-Arbeitszeitrichtlinie eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Stunden. Das heißt, man müsste sich zumindest noch an eine andere Vorgabe halten. Die steht im Moment auch so bei uns drin. Aber ganz wichtig auch in der EU-Richtlinie, das ist die Ruhezeit. Das ist quasi das Pendant zur Arbeitszeit. Also, weil, das wissen wir aus der Forschung, Erholung und Ausruhen ist wichtig nach der Belastung, damit das dann wieder funktioniert. Und die sind 11 Stunden am Tag. Wenn ich jetzt diese Ruhezeit plus die gleich auch noch vorgegebene Pausenzeit, auch da wieder Regeneration, wichtig für den Körper, die bei über 9 Stunden 45 Minuten vorsehen würde, nehme, dann wäre, wenn ich nur noch die Ruhezeit über habe, eine Arbeitszeit bis zu 12 Stunden und 15 Minuten am Tag möglich.
Mhm, ganz schön lang.
Das ist ziemlich lang.
Ganz schön lang. Er will ja nicht nur flexibler, sondern er hat ja auch gesagt, wir müssen wieder, und das finde ich auch besonders gut, wieder mehr arbeiten. Wenn ich das jetzt so klar, denke ich mir, wir haben einiges geschafft, ja. Wir haben eine 35-Stunden-Woche durchgesetzt und auch immer mehr Beschäftigte haben diese 35-Stunden-Woche. Könnte man sagen, okay, wir arbeiten von der Arbeitszeit her weniger. Aber wenn man in Studien guckt, sieht man ja, und deswegen habe ich dieses wieder so betont, eigentlich arbeiten wir, was die Stunden angeht, mehr als zum Beispiel in den 90ern. Was stimmt denn jetzt eigentlich? Arbeiten wir jetzt in Deutschland weniger oder mehr oder was eigentlich jetzt?
Oh je, da kommt es drauf an, welche Statistik du fragst. Ist jetzt ein bisschen eine einfache Antwort. Ich mache es mir gerade ein bisschen einfach, damit ich nicht eine kleine Statistikvorlesung halte. Das kann man mit so Arbeitszeitzahlen ziemlich gut. Und ich glaube, das haben wir alle in den letzten Wochen auch mitgekriegt. Da fliegen ja alle möglichen Zahlen dann auch durch die Pressemeldungen, ob man irgendwie jetzt jährliche Arbeitszeiten nimmt. Und dann stellt sich ja immer die Frage, wo kommt's denn her? Wo ich sehr gerne drauf zurückgreife, sind die Daten, die aus Befragungen kommen. Und da gibt es, in Deutschland haben wir großes Glück, was die Arbeitszeiten angeht. Es gibt eine Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und die machen seit einigen Jahren die sogenannte Arbeitszeitberichterstattung für Deutschland. Die fragen Menschen, wie lange arbeiten sie? Das ist repräsentativ. Das machen die jetzt in der vierten Welle. Und da, wenn man auf diese Daten guckt, kommen wir darauf, dass im Schnitt 38,4 Wochenstunden gearbeitet werden. Über alle Teilzeitbeschäftigte mit eingerechnet. Gucke ich nur auf die Vollzeitbeschäftigten, bin ich bei durchschnittlich 43 Stunden. Davon sind bei Vollzeitbeschäftigten auch schon 4,3 Überstunden dabei. Das ist der Vorteil an der Befragung. Ich frage die Leute, wie viel arbeiten sie tatsächlich und frage die Leute, wie viel haben sie denn vertraglich vereinbart. Mhm. Wenn ich das nebeneinander lege, kann ich sehr gut und sehr belastbar ausrechnen, wie viel Überstunden die denn im Schnitt in ganz Deutschland. Das ist
eine einfache Plus- und Minusrechnung.
Genau. Ich habe mich für die einfachen Zahlen entschieden. Und dann lande ich bei 4,3 Stunden mehr. Und das ist erstmal eine ganze Menge.
Mhm. Finde ich auch. Und jetzt würde ich mal sagen, ein Gag ist ja an der Sache auch noch, dass viele von uns wollen ja gerne mehr arbeiten, können aber nicht, weil zum Beispiel es keine Nachmittagsbetreuung für die Schulkinder gibt. So, also bin ich dann in Teilzeit gefangen. Wäre es dann nicht irgendwie klüger vom Merz zu sagen, ich gucke erstmal, dass die Rahmenbedingungen stimmen, anstatt euch zu sagen, ey, ihr müsst aber alle mehr arbeiten, wie ihr es macht, ist mir egal.
Ja, man kann auch sogar noch einen Schritt weiter vorweggehen und einfach nochmal in die gleiche Statistik gucken.
Okay.
Und kann gucken, wer arbeitet denn Teilzeit? Und das sind immer mehr Frauen als Männer, egal welche Gruppe ich mir rauspicke. Und es gibt zwei Gruppen, wo das besonders viel mehr Frauen sind als Männer. Und das sind zum einen alleinerziehende Frauen und das sind Frauen mit Verantwortung für Kinderbetreuung. In diesen Gruppen bei Menschen mit Kinderbetreuung und bei Alleinerziehenden ist der Anteil der Frauen in Teilzeit nochmal wesentlich höher. Ne, gleiche Datenbasis, wenn ich die Leute befrage. Und da landen wir genau dann bei dem, was du tust. Also kleine Analyse, ja, hätte geholfen, mal zu gucken, wie sind denn die Rahmenbedingungen.
Aber man muss ja sagen, es gibt ja die Lösung des ganzen Problems. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil deine Überstunden, die mache ich dir einfach steuerfrei. Und dann machst du es einfach trotzdem alles. Das ist doch die Idee, die aus dem Konrad-Adenauer-Haus kommt. Jetzt muss man aber sagen, ich finde die schon mal relativ witzig, weil die Hälfte der, gibt's auch genug Studien drüber, die Hälfte der geleisteten Überstunden werden ja nicht mal bezahlt. Was bringt mir denn da steuerfrei? Was hältst denn du von der Idee?
Das ist ein Anreiz oder soll ein Anreiz sein, nehme ich an, mehr zu arbeiten. Und naja, zur Ausdehnung der Arbeitszeiten und dem, was man da be- und entlastet, da sind wir im Prinzip dann schon bei der Frage der Gesundheit. Das heißt, die Antwort darauf, wie finde ich den Anreiz für Geld und ohne Ausgleich, das ist ja auch die Unterstellung der Annahme, ne? Also wenn etwas steuerfrei ist, dann reden wir ja über Zuschläge und nicht darüber, dass ich diese Arbeitszeiten ausgleiche.
Ja.
Durch Freizeitausgleich. Mhm. Sondern, dass ich dafür eben Geld bekomme. Und da ist dann die Frage, wie gut ist das für die Gesundheit, wenn ich einen dauerhaften Anreiz habe, immer mehr und immer länger zu arbeiten?
Ja, jetzt muss man ja auch sagen, diesen 8-Stunden-Tag, der sich vor 100 Jahren etabliert hat, durch Erkämpfung natürlich, da hat man ja damals schon den aus den gleichen Gründen wie heute gebraucht, nämlich wegen der Gesundheit. Und jetzt ist die Frage an dich als Gesundheitsexpertin, Daniela. Wenn ich mehr und flexibler arbeite, wie es jetzt uns Merz vorschlägt, was bedeutet das konkret für meine Gesundheit?
Also ganz wichtige Botschaft zuerst, wenn ich mal länger als 8 Stunden arbeite, also mal so 8,5 oder so, damit ich freitags früher gehen kann, heißt das nicht automatisch, dass ich sofort krank werde. So, das merken, glaube ich, auch alle Kolleginnen und Kollegen, weil ich würde sehr, sehr vielen Metallerinnen und Metallern unterstellen, dass sie sehr flexibel arbeiten.
Ja.
Aber es gibt sehr gute und auch belastbare Forschung dazu, was lange Arbeitszeiten machen. Und zwar lange Arbeitszeiten auch über 8, über 10 Stunden. Ohne da jetzt in die komplette Studienlage einzusteigen, sondern um das ein bisschen zusammenzufassen. Worauf hat das Auswirkungen? Das kann sowohl Auswirkungen im Rahmen meiner psychischen Gesundheit haben, als auch meiner körperlichen Gesundheit. Bei der psychischen Gesundheit sprechen wir darüber, dass es zu vermehrter Müdigkeit kommt, zu Schlafstörungen kommen kann, zu stressbedingten Erkrankungen wie einem Burnout-Syndrom. Bei den körperlichen Erkrankungen sprechen wir darüber, dass es zu stressbedingten Erkrankungen kommt. Dazu zählt unter anderem kardiovaskuläre Erkrankungen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch sowas wie eine, gerade wenn es dann länger andauernd ist, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Schlaganfälle oder eben auch für Diabetes mellitus Typ 2. Das sind jetzt alles Sachen, die man nicht so unbedingt haben möchte. Und was an diesen Auswirkungen der Gesundheit ein großer Unterschied ist zu vielem anderen, was wir ja auch täglich erleben, ist das nochmal dahinter liegt, ist es langfristig oder nicht? Also wenn man in die Studienlage guckt, gerade darauf zu gucken, ja langfristig, was heißt denn langfristig? Ja, das heißt, dass ich das nicht merke, wenn ich das mal 2, 3, 4 Wochen ohne Ausgleich mache. Wenn ich mal ein halbes Jahr habe, wo ich diesen Ausgleich irgendwie schon nicht mehr hinkriege, wo es sehr, sehr viele 10-Stunden-Tage werden, wo vielleicht, und das wissen wir auch aus der Forschung, gerade wenn die Tage länger werden, sind die Pausen nicht immer so, wie es eigentlich im Gesetz steht. Das heißt, die Belastung summiert sich und irgendwann habe ich die Langfristwirkung.
Ja, und wenn man jetzt mal von der Studienlage in den Mikrokosmos Betrieb guckt, ich jetzt als Beschäftigte, ich merke, boah, ich kriege aber langsam Herzrasen, mir wird aber langsam irgendwie ganz unwohl und ich merke das, ich weiß, das hat was mit meiner Arbeitszeit zu tun. Was mache ich denn da als Beschäftigte?
Auf keinen Fall es ignorieren. Also auf jeden Fall das ernst nehmen, wenn was ist und das auf jeden Fall überprüfen lassen.
Habe ich da auch einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin?
Es gibt im Betrieb die Arbeits- und Betriebsmedizinerinnen und Mediziner. Die sind auf jeden Fall gute Ansprechpartner für die arbeitsmedizinische Vorsorge. Das ist auch in vielen Betrieben, glaube ich, wirklich gut geregelt. Es gibt die Möglichkeit, wenn man Belastungen hat, mit denen zu sprechen. Da unterscheidet man, wann der Arbeitgeber das anbieten muss, wann der Beschäftigte vielleicht sogar mal hingehen muss und mit einem Arzt reden muss. Da gibt es so schwere Belastungen. Das ist bei der Arbeitszeit nicht der Fall. Aber ich kenne auch nur sehr wenige Fälle, wenn Beschäftigte sagen, ich möchte das freiwillig in Anspruch nehmen. Das nennt sich rechtlich dann Wunschvorsorge, dass das wirklich abgelehnt würde in den Betrieben. Also die sind auf jeden Fall Ansprechpartner oder eben auch mein eigener Arzt, meine eigene Ärztin.
Einige sagen, okay, das ist ein Gesundheitsproblem. Andere sagen, die sind halt alle faul. Und jetzt kam das ja in diese Riesendebatte gerade hoch und dann geisterte durch die Medienlandschaft, naja, es ist ein Problem, weil die sonst so produktiven Deutschen, die stehen auf einmal ganz schön doof da im internationalen Vergleich. Im Vergleich zu den Industrienationen auf dem drittletzten Platz und selbst die, ich sag's jetzt mal freundlich, im Gegensatz zu manchen Medien, so sehr vorurteilsbelasteten Griechen sind ja sogar mit 135 Stunden noch vor den Deutschen. Was ist denn da los, Daniela?
Naja. Also ohne wieder in den Statistikvortrag einzusteigen.
Drum bitten ohne.
Ja, das habe ich. Ich habe es mir gedacht. Nein, natürlich kann ich irgendwie internationale Vergleiche anstellen. Ich muss in Deutschland natürlich mit einrechnen, dass wir eine sehr hohe Teilzeitquote haben bei den Beschäftigten. Und dann kommt es immer darauf an, was vergleiche ich denn da gerade. Und dann kann ich mir irgendwie EU-weit die durchschnittliche Wochenarbeitszeit angucken, ne? Oder ich kann mir angucken, wie viel arbeiten die Leute aufs Jahr gerechnet. Und dann komme ich zu unterschiedlichen Zahlen. Das ist das eine aus Gesundheitssicht. Aber noch ein anderer Punkt dazu, weil du die Produktivität und die Länge der Arbeitszeit ansprichst. Es gibt eine weitere Auswirkung von langen täglichen Arbeitszeiten, das ist die Unfallwahrscheinlichkeit. Das mit den Unfallzahlen wird immer noch mal mehr, wenn wir ab 10 Stunden reden. Dann vervielfacht sich das Risiko dafür, dass ein Arbeitsunfall passiert. Nach einer Arbeitszeit von 12 Stunden am Tag ist diese Unfallrate doppelt so hoch wie bei 8 Stunden. Das ist eine ganze Menge. So, jetzt ist die Frage, warum kommt sie auf Unfälle, wenn wir über Leistung und Produktivität sprechen?
Habe ich mich gefragt.
Ja, genau. Weil wir nach den Hinweisen, die wir aus der Forschung haben, zumindest zu einem guten Teil mit über eine gleiche Ursache reden könnten. Und das ist der Fakt, dass einfach nach 8 Stunden, nach 10 Stunden die Konzentration und die Leistungsfähigkeit abnimmt. Das ist auch völlig logisch. Auch das kennen wir irgendwie alle. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf die Produktivität. Okay, ich soll also pro Tag länger arbeiten, damit ich produktiver werde. Wenn wir aus der Forschung wissen, dass die Konzentration über die Länge abnimmt und einfach auch die Leistungsfähigkeit, und das liegt nicht daran, dass ich faul bin, sondern an sowas wie biologischen und medizinischen Voraussetzungen, dann habe ich ein Problem, dem Argument zu folgen.
Sag mal, Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Jetzt muss man ja sagen, nicht alle Berufe sind gleich und wir scheren das natürlich immer so über einen Kamm, aber wenn man es jetzt negativ sagt, wir haben die schlechte Angewohnheit, dass wir uns ja gegenseitig erzählen, meine Arbeit ist total schwer, deine ist Pillepalle. Ja, so, das haben wir oft Kriege zwischen dem indirekten und dem direkten Bereich, aber auch zwischen verschiedenen Abteilungen und so. Aber sag mal, jetzt sind ihr Arbeiten unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Zeiten, wann gearbeitet wird. Es gibt unterschiedliche, ob du mit dem Kopf arbeiten musst oder über Kopf arbeiten musst, zu welchen Uhrzeiten du arbeitest, wie die Arbeit aufgeteilt ist. Macht das auch nochmal einen Unterschied? Also, wo man sagt, da gehen auf keinen Fall mehr als 8 Stunden und da ist mal nicht so ein Problem.
Auf jeden Fall. Super gute Frage und ja auch total logisch. Ja, also wir wissen alle, Schichtarbeit als erstes Beispiel, was du ja quasi mit angesprochen hast. Der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, tagsüber Leistung zu bringen und nachts zu regenerieren. Sehr, sehr einfach formuliert. Wenn ich jetzt nachts arbeite, ist das für den Körper anstrengender. Deswegen sollte ich das gerade nachts auch nicht unbedingt lange tun. So, deswegen gibt es ein sehr, sehr ausgefeiltes Empfehlungswerk aus der Arbeitswissenschaft und aus der Arbeitsmedizin dazu, wie Schichtarbeit gestaltet wird. Und natürlich gerade in den Bereichen darauf zu achten, dass wenn die Lage der Arbeitszeit eh schon belastend ist, ich die nicht auch noch länger mache, gehört mit zu diesen Empfehlungen.
Klingt sehr logisch.
Sehr vereinfacht gesagt, viele Betriebsräte, die regelmäßig bei Schichtplänen mitverhandeln, kratzen sich jetzt am Kopf und sagen, Daniela, das ist aber sehr einfach. Aber ich glaube, für die Frage, die du stellst, ist das die einfache Antwort darauf. Und das andere, was du ansprichst, sind ja die Belastungen. Also was mache ich denn? So, jetzt kann man ja auf die Idee kommen, naja, wenn ich nur sitze, dann geht das ja alles.
Klar. Im Homeoffice Menschen, am besten noch. Ja, das ist dann der große Vorwurf.
Ja, genau. Auch die Menschen arbeiten. Ja. Ja, und auch das ist eine Belastung. Das heißt, wenn es länger wird, muss man gegebenenfalls auch gucken, ob man da was machen muss.
Mhm.
Und da reden wir tatsächlich ja über Gefährdungen, mit denen ich auch nicht leichtfertig umgehen wollen würde. Also bei Gefahrstoffen nicht. Und bei körperlichen Belastungen, die langfristig aufs Muskel-Skelett-System gehen. Und da reden wir über Schmerzen, über Sachen, die man irgendwann ausgleichen kann. Das ist nichts, was wir haben wollen.
Okay. Wie ist es im Büro?
Ja, im Büro habe ich auch Belastungen.
Oh ja. Soll ich erzählen oder willst du?
Natürlich gilt das genauso für Beschäftigte, die Bürotätigkeiten machen. Auch da gibt es Belastungen. Und auch da ist, also da unterscheidet sich das ja nicht. Ich werde ja nicht automatisch, weil ich Bürobeschäftigte bin, funktioniert mein Körper anders als von dem Kollegen, der in der Produktion tätig ist. Und auch da gilt, desto länger die Einwirkungsdauer von Belastungen, die dann eben nicht Gefahrstoffe sind oder nicht heben, halten, tragen sind oder eine ungünstige Überkopfkörperhaltung, sondern andauernder Stress, dauernde Störungen, das dauernde sich wieder einstellen müssen. Tatsächlich im Büros auch manchmal Lärm. Großraumbüros, sowohl die direkte Wirkung, aber auch die indirekte Wirkung des Lärms auf die Konzentrationsfähigkeit. Auch sowas hat Auswirkungen, nicht umsonst gibt es dazu dann auch wieder Regelung. Natürlich, da gilt das genauso. Und ganz wichtig, natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen von uns, die zum Beispiel bei Kunden arbeiten.
Klar.
Oder auf Montage.
Ja, klar.
Die haben unter Umständen alles drei, weil die müssen dokumentieren mit Bürotätigkeiten, die haben körperliche Belastungen und wenn es schlecht läuft, auch noch Gefahrstoffe.
Okay. Wenn ich das jetzt alles, was du uns jetzt erzählt hast, wenn ich das jetzt mal zusammendenke, dann habe ich da jetzt ganz viel gehört, wenn wir länger arbeiten, ist die Chance größer, dass ich krank werde und die Chance größer, dass ich einen Unfall habe. Würde ich jetzt sagen, mit der März-Idee, da schneidet der sich doch ins eigene Fleisch, weil damit, wenn du krank bist oder einen Unfall hast, ist auf jeden Fall eins klar, dann wird wieder nicht mehr gearbeitet. Also die Maßnahme geht doch nach hinten los dann. Auch für das, was sie erzielen soll, die geht nicht nur zu unseren Lasten, sondern die bringt auch nicht den Effekt, die sie bringen soll, oder?
Ich glaube auch nicht, dass sie das bringt. Und da gibt's ja mittlerweile auch Diskussionen drum, wo sich auch Experten sehr aktiv einbringen, die auch genau das, was du zwischendurch schon angesprochen hast, sagen, brauchen wir wirklich mehr und länger? Oder müssen wir darüber reden, wer wie viel arbeiten kann? Überhaupt aufgrund von Rahmenbedingungen, wie sich Arbeitszeitwünsche entwickeln. Ja. Und ganz wichtig natürlich auch an der Stelle, es gibt auch Befragungen, die sagen, die Menschen wollen auch gar nicht länger arbeiten. Und da kann man sich auch mal fragen, warum denn nicht? Ja, Rahmenbedingungen hast du gerade schon angesprochen. Und auch, wie ist denn die Arbeit überhaupt gestaltet?
Also gehen wir einfach mal davon aus, es gibt Menschen, die wollen länger arbeiten, die sagen vielleicht, hey, für mich heißt Work-Life-Balance eine 4-Tage-Woche und das ist hier nur so möglich, dass ich dann 10 Stunden am Tag arbeite und dann eben den 5. Arbeitstag frei habe. Was würdest du denn denen antworten, die eigentlich durchaus bereit sind, dann auch mal mehr als 8 Stunden am Tag zu arbeiten, sei es jetzt für die Freizeit am nächsten Tag oder weil sie sagen, nö, lastet mich aus, ist mein Hobby oder hey, ist notwendig, damit ich mehr Geld bekomme?
Zum einen ist mir ganz wichtig, in der Diskussion zu sagen, dafür muss man das Arbeitszeitgesetz nicht ändern, weil dafür haben wir jetzt schon einen rechtlichen Rahmen, der sehr, sehr viel Flexibilität ermöglicht. Man könnte sogar noch die Türen des Arbeitszeitgesetzes quasi öffnen. Man kann noch von so Ausgleichszeiträumen abweichen, die noch länger machen und so weiter und so fort. Nicht für alle, da gibt es dann Begrenzungen, aber da geht eine ganze Menge. Und damit komme ich auch zu Arbeitsmodellen, wo manchmal auch Arbeitswissenschaftler schon sagen, ja, okay, das ist rechtlich möglich. Wie gesund das auf lange Frist ist, sollte man mal hingucken.
Da gehen deine Alarmglocken schon an,
da,
oder?
Da gehen bei mir schon die Alarmglocken an. In Bezug zu dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich auch Beschäftigten zu sagen, was wir aus der Forschung wissen. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Einfach da drauf zu gucken und zu sagen, okay, was sind die Anforderungen? Und dann ist ja auch manchmal noch die Frage, warum will ich denn die 10 Stunden arbeiten? Kenne ich auch Beispiele, da sind wir ganz schnell wieder bei den Rahmenbedingungen. Ja, weil ich irgendwie sehr, sehr lange Arbeitstage möchte, damit ich mir zum Beispiel Pflege aufteilen kann. Weil ich einen Tag die Woche habe, wo ich weiß, da kriege ich keine Pflege oder da gibt es ein verkürztes Betreuungsangebot für pflegebedürftige Angehörige. Aus guten Gründen, vielleicht in den Rahmenbedingungen selber. Aber das heißt für mich ja dann, ich muss mich anpassen. Und will ich das eigentlich wirklich oder gibt es irgendwie auch wieder äußere Zwänge dafür? Und trotzdem sich bewusst zu sein, optimal ist das vermutlich nicht.
Da ist jetzt einiges ziemlich klar geworden. Danke, dass du uns das so genau erklären konntest, dass du das auch so ein bisschen so die Maske des Ganzen, dieser Flexibilitätsdebatte dem abreißen konntest und mal zeigen konntest, was dahinter steht. Danke auch, dass du uns mit dem Statistikvortrag verschont hast.
Immer gerne.
Aber trotzdem faktisch abgeholt hast.
Ja, total. Sogar ich habe es verstanden und deswegen muss es wirklich gut gewesen sein. Und ich würde sagen, jetzt wo wir so viel drüber gesprochen haben, sollten wir mal eine Pause machen.
Danke, hervorragend. Daniela. Vielen Dank.
Vielen Dank, Daniela. Weißt du, was ich total krass finde, Christoph?
Sag's mir.
Dass Menschen vor über 100 Jahren erkämpft haben, nur noch 8 Stunden am Tag zu arbeiten und dass so ein massiver Fortschritt ein Jahrhundert später so lapidar wieder in Frage gestellt wird und damit all die Kämpfe, ja, all die Streiks, all die Einbußen, all das, was von diesen Menschen da reingeflossen ist, für uns auch heute einfach so verpuffen könnte.
Das finde ich auch krass, vor allem wenn man sich mal überlegt, wie es damals ausgeschaut hat. Damals gab es im 19. Jahrhundert auch mal 90-Stunden-Wochen. Klar, da kommen wir jetzt mit einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit nicht hin, aber man hat damals gesehen, die Leute sind nicht besonders alt geworden. Also für die Gesundheit war das nicht gut. Und wenn wir jetzt wieder an so einer Schraube schon anfangen zu drehen, wer weiß, wo die dann hingehen soll und dass das nicht gut ist, lernen wir aus der Geschichte.
So ist es. Und der 8-Stunden-Tag ist ja nicht einfach so eine der ersten Forderungen der Arbeiterbewegung und wurde schon Anfang der 1810er Jahren in Großbritannien formuliert. Vielleicht kennt ihr diesen berühmten Satz von dem Vater dieser Idee, also er gilt zumindest als solcher, Robert Owen. 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen und 8 Stunden Freizeit und Erholung. Auch in Deutschland kämpft die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert für diese Forderung. Durchsetzen konnte sie aber erst 1918 nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja, und dann gab es natürlich schon wieder Angriffe darauf. In den 1920er Jahren haben die Arbeitgeber weite Flexibilisierungen durchgebracht, die es dann auch ins Gesetz schafften. Und man sieht, damals wie heute gilt, uns wird nichts geschenkt. Wir müssen dafür einstehen, dass wir gute Dinge erreichen und dass auch gute Dinge bleiben.
Ja, und deshalb sagen wir es ja ab und zu mal hier im Podcast, organisiert euch in eurer Gewerkschaft.
Ganz genau. Und mit diesen schönen Worten sagen wir nach dieser kurzen Geschichtsstunde, einmal in Richtung Bundestag, Finger weg vom 8-Stunden-Tag und zu euch sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.